Herzlich willkommen bei Wunderwerk, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin systemische Familienberaterin, Elterncoach und selbst Mama von 3 Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung. Ich freue mich riesig, denn ich habe heute einen Gast, und zwar einen ganz besonderen Gast, Sandra Möller. Sandra ist Heilpraktikerin, Sandra ist angehende Ernährungswissenschaftlerin, Sandra ist Hebamme, Sandra ist Gesundheitsexpertin und für mich ein wandelndes Lexikon. Es ist Wahnsinn, was diese Frau alles weiß und kann. Und ja, ihr werdet einen Einblick davon gewinnen. Und deshalb bin ich so froh, dass sie heute da ist und mit mir die nächsten Minuten verbringen wird, um euch in das Thema gesunde Ernährung bei Kindern, Nährstoffe, was brauchen Kinder eigentlich, wie viel brauchen sie und vor allen Dingen, wie können wir Kinder motivieren, mehr Gemüse und gesunde Dinge zu essen. Da kommt sie mit ein paar Tipps und Tricks um die Ecke und ja, ich bin mir sicher, dass du von dieser Episode profitieren wirst, vor allen Dingen, wenn du auch verunsichert bist, ob dein Kind genug Nährstoffe isst und was du tun kannst, damit es das tut. Ja, ich freue mich jetzt erstmal, Sandra hier begrüßen zu dürfen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei dieser Episode. Wie immer schön, dass du da bist. Danke, dass du uns dein Ohr schenkst, deine Zeit schenkst. Oh ja, und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ich freue mich so. Ich habe heute Besuch. Die liebe Sandra ist da. Ich habe sie ja schon angekündigt. Und ja, ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit mir hier in den Austausch zu gehen für so ein wichtiges Thema. Und ich glaube, das betrifft alle Menschen, die Kinder haben, denn alle Kinder wollen essen und das ist etwas, ja, das glaube ich in so gut wie allen Familien immer mal wieder für Unsicherheit sorgt, für Herausforderungen sorgt und wir wollen heute gemeinsam hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, vielleicht auch den einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen beruhigen. Also ich bin gespannt, ich bin selber sehr neugierig, weil auch wenn meine Kinder schon größer sind, ist es immer noch ein Thema, was mich beschäftigt. Von daher umso schöner, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo liebe Sandra und ich fände es total schön, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
Hallo Nathalie, ja danke, dass du mich eingeladen hast und das mit mir machst. Du bist ja schon ganz Podcast erfahren, für mich ist das jetzt das erste Mal. Bin auch sehr aufgeregt. Ja, ich bin die Sandra, bin in Ratingen ansässig und bin Hebamme, Heilpraktikerin und angehende Ernährungswissenschaftlerin. Und in der Hebammenarbeit ist es schon auch so, dass ich die Frauen immer schon gerne darauf vorbereite, sich einfach bewusster zu ernähren. Die lassen sich dann auch ganz gerne darauf ein, will ja jemanden gut versorgen im Bauch. Und die sind da eigentlich schon sensibilisiert. Meistens scheitert diese Sensibilisierung dann im weiteren Werdegang. Beim Zufüttern funktioniert es noch ganz gut und zunehmend ist es so, dass die Kinder ja auch unter anderen Einflüssen wie Kindergarten stehen oder Freundschaften und sich dann einfach auch das Kind sehr eigen entwickelt und dabei vielleicht auch die Fragen der Ernährung eine immer größere Rolle spielen. Das erfahre ich auf jeden Fall hier in meiner Praxis.
Du selber bist ja auch Mama.
Von 3 Kindern.
Das Thema auch aus persönlicher Sicht. Und da ist ja oft so, dass das Theorie und Praxis nicht so übereingehen. Ich glaube, die Kinder sind ja immer dann auch irgendwie die persönliche Schule, die man hat. Das heißt, du kannst den Eltern das zum einen aus der Sicht der Fachfrau, die du ja wirklich bist. Ich kann an der Stelle sagen, ich kenne kaum einen Menschen, der so weitergebildet und fortgebildet und immer, immer, immer wieder sich auf den Weg macht wie dich. Also du bist da ja der Wahnsinn.
Und auf jetzt.
Und auf der anderen Seite kennst du ja jetzt eben auch dieses persönliche Feld. Wie ist es, wenn die Kinder vielleicht oder die eigenen Kinder das nicht so umsetzen wollen, wie Mama es doch weiß, dass es richtig ist? Und ich glaube, das bewegt hier ganz, ganz viele. Und vielleicht starten wir mal mit der Frage, wie ist es denn richtig? Also welche Nährstoffe brauchen Kinder? Wie viel von welchen Nährstoffen brauchen Kinder? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen in die Welt der Nährstoffe entführen.
Das mache ich gerne. Natürlich habe ich auch, meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen größer, nicht mehr ganz klein und sind dann noch mal besonders eigen, weil sie natürlich mit ihrem Taschengeld sich auch eigene Sachen kaufen können. Und das stelle ich auch immer wieder fest, dass das zunehmend Dinge sind, mit denen ich eigentlich nicht einverstanden bin. Man muss aber ja auch als Mama einen Konsens finden mit der Allgemeinheit. Und also was mir immer ganz wichtig ist, und da sensibilisiere ich mir meine Kinder sehr, auf E-Stoffe zu achten. Sobald ihr ein Inhaltsstoff in den Lebensmitteln drin ist, das sie nicht kennen, oder das irgendwie sich nach einem Fremdwort anhört oder wo eine E-Nummer vor ist, das möchte ich gerne, dass sie das vermeiden. Und vor allen Dingen auch die Farbe Blau, weil das ist halt ein Farbstoff, der als besonders krebserregend gilt, gerade auch für Kinder, die Schwierigkeiten mit ADHS haben, auch nochmal besonders aufs Nervensystem wirken kann. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass sie wenigstens das beachten. Das tun sie auch überwiegend. Aber natürlich sind sie immer mal wieder auch rebellisch und ich erwische sie auch dabei. Und da geht auch die Welt nicht bei unter, aber wir sprechen immer wieder darüber. Was die Nährstoffe angeht, ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung bestimmte Nährstoffe als kritisch deklariert im Wachstum. Da gehört zum Beispiel Folat zu, da gehört Vitamin D zu, da gehört Eisen, Jod und Kalzium zu. Ich mache in meiner Praxis ja relativ viele Nährstoffanalysen, einfach weil ich auch glaube, oder es ist auch Fakt, dass die meisten Lebensmittel nicht mehr so viele Nährstoffe innehaben, weil unsere Böden einfach auch ausgelaugt sind. Das heißt, wir müssen da eigentlich noch mal mehr darauf schauen, dass wir eine hohe Nährstoffdichte in der Ernährung auch irgendwie erreichen. Jetzt ist es aber wiederum gut, dass die Kinder ja noch klein sind in ihrem kleinen Körper und eigentlich gar nicht so viel davon brauchen, ja, wie wir immer denken. Also so ein bisschen Petersilie zum Beispiel über das Essen, da hätte ich schon ein super Vitamin C-Gehalt, eine super Folsäurequelle, andere B-Vitamine noch inne, Eisen. Also ich habe da schon mit ganz wenig ganz viel erreicht. Und das ist ja dann wiederum immer ganz beruhigend, das zu wissen. Bei der Folsäure ist es so, also als eigentlich Bioaktive ist das Folat. Das muss man einfach wissen. Das ist auch nochmal für die Schwangeren grundsätzlich ganz wichtig, dass wenn ich mich mit Folsäure oder dem bioaktiven Folat versorgen möchte, muss ich auch darauf achten, dass ich möglichst das aus pflanzlichen Stoffen habe, weil das synthetisch hergestellte wäre dann die Folsäure. Und es gibt ganz viele Menschen, die es gar nicht so gut verstoffwechseln können, das synthetisch hergestellte. Und Folat ist in allem was Grünes. Und da habe ich jetzt gerade im Frühling hier eine riesige Bandbreite. Das fängt bei den Kräutern an. Ich kann über alle Salate gehen, neutral schmeckende Salate wie der Eichlaub. Feldsalat mögen Kinder in der Regel ganz gerne. Oder wie das ist das mit deinen? Welche Salate werden da bevorzugt, wenn Salat gegessen wird?
Also unterschiedlich. Ich muss sagen, meine mittlere Tochter isst ganz gerne Salat. Mein Sohn mittlerweile hat aber davor jahrelang gar keinen Salat gegessen, also als sie kleiner waren. Und Luisa isst nur Gurkensalat.
Okay, gut, aber da wären Kräuter, ne?
Genau,
Also.
was ich mache, ist, ich püriere immer ganz viel, also in Soßen. Ich mache die Soßen dann eben aus Gemüse und Kräuter und das essen sie tatsächlich gerne. Also da haben wir viel Kräuter einfach mit immer integriert.
Ja, man muss auch sagen, gerade für kleinere Kinder ist das so, dass Salate auch schwer zu kauen sind. Ne? Die müssen halt sehr klein gemacht werden. Aber sie sind halt relativ neutral im Geschmack. Man kann das Dressing sehr gut auf die Kinder abstimmen, dass das eigentlich allgemein gegessen wird. Und wenn das, sage ich mal, so zwei, drei Blättchen sind, die tun nicht weh. Und wenn es denn doch gar nicht geht, dann ist eine super Alternative, ein Smoothie einzubauen. Dass man einfach so ganz kleine Smoothies nur so zum Essen mitreicht zum Beispiel. Und der ist dann püriert, sag ich mal, mit einer Orange und zwei, drei Blättern Blattsalat, wenn gar kein Salat gegessen wird. Ne? Also so kann man das ganz gut ergänzen in der Mahlzeit. Die Folsäure ist ja Vitamin B9, gehört zu den B-Vitaminen und ist einfach an ganz vielen nervlichen Geschichten beteiligt, am Bau von einzelnen Zellen, vor allen Dingen auch den roten Blutkörperchen. Somit halt auch ist es die einzelnen Blutkörperchen, wer schon mal, es war mal das Leben gesehen hat, da sind ja die kleinen Männchen, die Sauerstoffbläschen transportieren und dieses einzelne rote Blutkörperchen muss halt perfekt gebaut sein mit einer leichten Delle, damit da der Sauerstoff drauf transportiert werden kann. Und dafür sind B12, Eisen und Folsäure wichtig. Wenn das defizitär ist, dann ist es schon so, dass die platter sind und eben nicht das Sauerstoff richtig transportieren können. Dann nützt einem das ganze Sauerstoff dann irgendwie auch nichts. Ne? Also das heißt, da sollte man schon so darauf achten, dass im Allgemeinen innerhalb einer Woche, das ist ja ein großer Zeitraum, doch irgendwie mal Salate mit eingebaut werden, um die Folatquelle halt abzudecken. Der nächste wichtige Nährstoff, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist Vitamin D. Seit Corona gibt es auch unglaublich viele Studien zu Vitamin D und immunologischen Prozessen und man weiß einfach inzwischen, ich glaube, wenn man bei PubMed, das ist das Portal, wo man alle Studien so finden kann, gibt es kaum, also ist Vitamin D wirklich die meist untersuchteste im Moment, wo viel Forschung betrieben wird. Und das ist eigentlich so easy zu lösen, aber nicht gut über die Ernährung. Wir nehmen es eigentlich übers UV-Licht auf. Wir leben nicht im richtigen Breitengrad, um das entsprechend aufnehmen zu können. Und deswegen ist es super wichtig, das zu supplementieren. Es reicht nicht, über die Ernährung aufzunehmen. Es gibt nur ganz wenig Lebensmittel. Champignons gehören zum Beispiel dazu oder die Avocado gehört dazu. Das Ei hat das auch zum Beispiel. Aber es ist so minimal, dass das über die Ernährung nicht zu lösen ist. Und wenn ich mein Kind gesundheitlich sowohl im Knochenstoffwechsel als auch immunologisch gut aufstellen will, gerade in der Kleinkindzeit sind diese ständigen Infekte ja irgendwie doch auch sehr nervenaufreibend, dann kann ich mit Vitamin D schon ganz viel erreichen. Und es ist so, dass die Kinder ja nach der Geburt das empfohlen bekommen, die ersten ein, zwei Lebensjahre, und dann schaut ja kein Mensch mehr drauf. Und dann ist es vielleicht irgendwann mal im Erwachsenenalter von Interesse, wenn man mal irgendwie einen Check macht und irgendwas besonders körperlich präsent ist. Aber sonst schaut ja kein Mensch drauf. Und ich glaube, diese 500 Einheiten, die die Kinder ab Säuglingsalter bekommen sollten als Empfehlung, mit denen kann man gar nichts falsch machen, bis in ein gewisses Alter hinein. Also wenn man sich da so unsicher ist, weil es sollte natürlich auch nicht überdosiert werden, dann kann man sich immer daran orientieren, dass das ja nicht schlecht sein kann, diese 500 Einheiten. Dann ist das immerhin etwas besser als gar nichts.
Okay, also das sind für dich jetzt erstmal so die Nährstoffe, wo Eltern unbedingt darauf achten sollten.
Ja. Von der DEG wird noch Eisen sehr stark fokussiert, ist gerade auch für Mädchen, vor allen Dingen, wenn sie dann ins pubertierende Alter kommen, nochmal sehr relevant, weil das ist schon auch ein Wert, den ich immer wieder im Defizit sehe. Aber Eisen und Folsäure sind fast oder Folat sind in fast allen ähnlichen Lebensmitteln. Also mit Kräutern kann ich super gucken, dass ich das abgedeckt bekomme. Getreide, Hirse, Haferflocke sind sehr gute Eisenquellen, die ein viel, also argumentiert wird ja häufig über Fleisch, das einfachere Eisen zu bekommen. Aber hochwertiger ist eigentlich das aus der Pflanze. Es ist schwerer zu verstoffwechseln, aber der Körper kann das. Ja, und ich brauche im Grunde genommen viel weniger dort, also von diesem Produkt, als jetzt von einem Stück Fleisch, um meinen Eisenhaushalt halt aufzupäppeln. Ja, das Porridge zum Beispiel, das mögen Kinder ja total gerne, ne? Nur wichtig ist bei Eisen, das sollte nie mit Kuhmilch kombiniert werden. Also das Porridge sollte nicht mit Kuhmilch gemacht werden, weil dann die Resorption wieder gestört ist. Das heißt, also wenn ich schaue, Eisen, Folat, dann mache ich das Dressing jetzt nicht gerade aus Kuhmilchsahne oder dann kombiniere ich das eher Essigöl oder gucke, dass ich das dann mit einer Pflanzenmilch ergänze. Dann wäre noch ein weiterer wichtiger Stoff, das Jod. Und das ist was, das schaue ich mir wirklich bei jedem Kind an. Das kann man über eine Urinanalyse machen. Und kein Kind hat einen ordentlichen Jodhaushalt. Das liegt einfach daran, dass wir Jod nur aus dem Meer bekommen oder in Küstenregionen. Wir sind hier also nicht näher der Küste, also haben kaum Möglichkeiten, an Jod dran zu kommen. Wir können jodiertes Speisesalz verwenden. Aber das reicht auch nicht. Also das heißt, im Grunde genommen brauche ich eine Quelle aus dem Meer, die mehrfach in der Woche irgendwie auf den Tisch kommt. Und da reicht nicht der Iglo, das Iglo-Fischstäbchen. Ja, also es ist auch in der Regel nicht so hochwertiger Fisch. Ich würde auch eher auf Algen zurückgreifen. Und da gibt es ganz tolle Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es einen ummantelten Sesam. Das ist gibt es in der Asia-Seite. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit G. Das kann man sich als Topping zum Beispiel über Salate, über eine Pasta, über eine feste Speise, vielleicht wenn ich ein Avocado-Brot habe, noch so mit drüber streuen. Das hat so eine leicht salzige Tendenz und peppt eigentlich das Ganze nochmal richtig auf. Da habe ich also die Alge ist ummantelt oder ummantelt den Sesam und dann habe ich eine super Kalziumquelle und habe eine super Jodquelle. Die Alge sowieso mal mehr im Fokus zu haben, innerhalb einer Woche mal mehr auf den Tisch zu packen. Aber Achtung, das müssen keine riesigen Mengen sein. Das reicht wirklich, da so eine Brise drüber zu streuen, ja. Oder die Nori-Alge mit einzubauen. Oder es gibt zum Beispiel die Kelbalge, das ist so eine längliche Blaualge, die kann man als Würzmittel mit in einen Eintopf mit reingeben und nimmt es dann wieder raus, zum Beispiel. Also es sind so Kleinigkeiten, mit denen kann man das ein bisschen aufpäppeln. Ich sehe, du hast Fragen zum Jod.
Ja, Gusabi. Ich überlege gerade, wie es heißt. Gusavia oder Gusa, also
Ja,
das, was du meinst.
Gumoso oder sowas?
Genau,
Ja.
ja, genau. Ja, genau, das ist es. Genau, das ist diese Sesampaste, die habe ich mir, oder dieses Sesam-Gewürz im Grunde. Und das nehme ich jetzt frisch gekauft. Aber ich bin gar nicht auf die Gedanken gekommen, das auch bei meinen Kindern ja anzuwenden. Aber natürlich macht Sinn, weil das ist ja eine leichte Form, um ihnen Jod nahezubringen. Oder
Ja.
Not unter euch zu jubeln.
Ja, genau. Ja, die müssen ja auch gar nicht wissen, dass es da um Nährstoffe geht, ne? Sondern das ist einfach eine gewürzte Quelle. Und da haben Kinder auch Spaß dran, da ein bisschen mitzuspielen und das mit auf den Teller zu packen, ne? Statt des Parmesans vielleicht mal dann der Sesam.
Super. Okay, wenn wir jetzt von dem perfekten Teller für Kinder sprechen, wie müsste der aussehen?
Ja, ich würde gerne noch auf ein paar andere Nährstoffe eingehen,
Okay,
bevor wir den
Entschuldigung.
perfekten stellen. Ja, ich hätte noch das Kalzium.
Ja.
Das wird da immer empfohlen, dass das über die Milchquelle oder über das Kuhmilchprodukte halt konsumiert wird. Aber das wissen wir, dass Quark, Joghurt und Co. eine Kalziumquelle sind. Es geht auch darum, das mal über Pflanzen auch mit einzubauen. Und das wäre zum Beispiel Sesam, ist eine sehr, sehr gute Kalziumquelle. Und das Tahin, das ist das Sesammus, das kann man halt super auch nochmal in Soßen, Dressings zum Beispiel mit einarbeiten. Brokkoli hat super viel Kalzium, mögen die meisten Kinder auch sehr gerne. Und die kleine Brokkolisprosse in eine Soße mit reinzupürieren, so wie du das schon strategisch ganz gut machst, ja, das schmeckt kein Kind raus. Also von daher kann man das immer sehr, sehr gut unterjubeln. Das B12 ist mir auch nochmal ein Anliegen. Das Vitamin B12 ist für den Nervenstoffwechsel sehr wichtig und auch da sehe ich sehr häufig Defizite bei Kindern, weil B12 wird eigentlich nur über Fleisch oder tierische Produkte kann das aufgenommen werden. Das liegt aber daran nicht, dass das Tier B12 hat, sondern dass das Tier in seinem Futter B12 zugeführt kriegt. Ja, das heißt, es kann ja nicht der Sinn sein, dass das, was ich konsumiere, mit B12 zu füttern, um selber halt einen B12-Haushalt gut auffüllen zu können. Ich würde eher empfehlen, wirklich sich, also nicht mehr Fleisch, sondern mehr zu schauen, in Wurzelgemüse zu gehen, was auch biologisch angebaut ist. Da sind auch Mikroorganismen, noch dran. Die müssen immer nicht so ganz so sauber entfernt werden. Das B12 ist halt ein schwieriges Thema. Deswegen würde ich immer empfehlen, weil das über eine Urinanalyse, also ohne invasiv zu sein, wenn man sich Sorgen darüber macht, dass das Kind vielleicht nicht optimal nährstoffmäßig versorgt ist, würde ich immer empfehlen, so eine Urinanalyse zu machen, um da einmal einen Blick drüber zu haben. Das kann man mit dem Jod zum Beispiel auch ganz gut machen. Und dann weiß ich, muss ich da was substituieren, was dem Kind, dem Alter des Kindes entspricht, oder reicht das so, wie wir das zu Hause machen? Und dann wäre eine letzte Quelle, ist das Omega-3. Das Omega-3 ist insofern ganz wichtig, weil, also wir haben Omega-3, Omega-9 und Omega-6. Omega-6 ist zum Beispiel viel in Sonnenblumenöl. Wenn wir fertige Produkte haben, nehmen wir nur mal einen vegetarischen Aufstrich. Oder wir nehmen Kuchen, der gekauft ist. Es sind ganz häufig Sonnenblumenöle, weil sie industriell einfach hergestellt werden können und sehr einfach in den Verfahren sind, werden die ganz häufig eingesetzt. Ist eine Omega-6-Quelle. Wenn ich parallel dazu, nehmen wir mal ein Brot, das mit Sonnenblumenkernen und Walnüssen, was eine Omega-3-Quelle wäre, konsumiere, dann ist es so, dass Omega-3 und Omega-6 den enzymatischen Weg, wie es verbaut wird, sich teilen. Und den Weg wird immer 6 nehmen. Das heißt, Omega-3 kommt immer zu kurz. Auch wenn ich darauf achten würde, in der Nussvariante zum Beispiel, dann würde trotzdem Omega-6 immer tendenziell da Vorrang haben. Deswegen sollte viel mehr Fokus auf Omega-3 gelegt werden. Davon gibt es drei wichtige Untergruppen. Das ist die Alpha-Linolensäure. Die ist zum Beispiel in Walnüssen, in Leinöl, in Sesam, also in vielen Nuss, Samensaaten, Ölen, ja, Nüssen, die dann oder die Öle, die daraus hergestellt werden. Was ich nicht so bekomme, ist das EPA und das DHA, was auch zu den Omega-3-Quellen gehört. Und das EPA ist super, super wichtig, vor allen Dingen für das Auge, die Entwicklung des Auges. Deswegen ist das in der Schwangerschaft auch besonders wichtig, aber auch antientzündlich. Also das heißt, wenn ich immunologisch ein bisschen schwächer stehe, was viele Kinder ja einfach gerade im Wachstum, die setzen sich ja erstmal mit ihrer Umwelt auseinander, wäre das dem Kind sehr zuträglich. Und das DHA ist zu 80% für die Gehirnentwicklung sehr wichtig. Gerade Kinder, die so Unruhezustände haben, hat man herausgefunden, dass die ganz häufig in die Kategorie des ADHS oder ADS reinfallen und eigentlich einen DHA-Mangel haben. Häufig kombiniert auch mit Magnesium. Das heißt, ich würde immer schauen, eine Algenquelle als Ergänzung zu finden, die kindgerecht ist, weil ich möchte jetzt auch keine Werbung für irgendein Produkt machen. Aber das würde ich auf jeden Fall ergänzen, weil ich kann ja nicht dreimal die Woche einen Seelachs essen. Also ich würde es auch nicht empfehlen, so viel Fisch zu konsumieren, sondern dann eher zu schauen, dass man wirklich eine alternative Quelle aus der Alge dann findet, die für Kind entsprechend ist und diese auch substituiert. Das wären so die Nährstoffe, wo ich sagen würde, da sollte man ein bisschen mehr drauf achten. Und das Einzige, wo ich für die Substitution, da wo die Substitution wichtig ist, Vitamin D und Omega-3. Den Rest kann ich dann gucken, vielfältig über die Ernährung zu lösen.
Weil mir brennt natürlich einerseits die Frage, eben, was ist jetzt der perfekte Teller? Und dann ist noch die Frage, was mache ich, wenn mein Kind sich gegen alles Gesunde sperrt? Oder jetzt denke ich an meine Tochter, überhaupt keine Nahrungsergänzung irgendwie in Kapseln oder sowas nehmen möchte. Sowas gibt es dann wahrscheinlich auch in Flüssigform. Also gerade Vitamin D, weiß ich, gibt es ja als Tropfen und auch Omega-3 gibt es als Öl, das man dann zu sich nehmen kann. Nur es gibt ja dennoch viele Kinder, die sagen, nee, ich nehme per se das nicht oder das nicht. Gerade wenn sie älter werden, dass sie auch so ein Tröpfchen von dem Öl oder Teelöffel nicht schlucken wollen würden. Also da, ich sag, bei mir brennen direkt ganz viele Fragen. Vielleicht, dass wir so ein bisschen, um selber Struktur reinzubringen. Fangen wir mal an mit dem Teller. Was wäre jetzt der perfekte Teller für ein Kind?
Also ich würde immer erstmal den Fokus auf die Mikronährstoffe, die ich aus Gemüse bekomme, legen und den weiteren Fokus auf Proteine. Weil die Proteine, die kleinsten Bausteine der Proteine sind die Aminosäuren, die werden als Baumaterial benutzt. Das kleine Kind wächst ja noch ganz viel, braucht ganz viel Baumaterial und da würde ich große Varianten zur Verfügung stellen. Das bedeutet, die Proteine kann ich einmal aus dem tierischen Produkt bekommen. Hochwertiger wäre es aber, auch die Pflanzen damit einzubeziehen. Das sind zum Beispiel Hülsenfrüchte und da sehr variantenreich. Und das reicht, dass da ein Teelöffelchen, wenn ich jetzt, sage ich mal, wenn ich ein Reisgericht habe und ich habe da einfach noch ein Teelöffelchen rote Linse mit reingepackt oder eine Beluga-Linse mit reingepackt oder die Erbse noch mit reingepackt. Oder Lupine wäre auch eine schöne Alternative, die auch regional angebaut wird. Also die Eiweißquelle würde ich einfach noch mal viel stärker im Fokus halten. Und ich würde gut darauf achten, mit welchen Fetten ich die Lebensmittel auf dem Teller zubereite. Das heißt, wenn ich etwas brate, bevorzuge ich Olivenöl. Oder alternativ kann man auch gut Kokosfett mal hier und da verwenden. Aber ich würde
Immer Entschuldigung, wenn ich so reingrätsche, Olivenöl darf man nicht erhitzen.
Ja, man darf das nicht zu stark erhitzen. Bis 180 Grad ist vollkommen in Ordnung und ich würde sowieso nicht über 180 Grad grundsätzlich gehen. Das wäre ja schon frittieren, ja. Also das heißt, die meisten Olivenöle können wirklich gewisse Temperaturen noch gut aushalten. Und ich würde dieses Essen einfach nochmal damit ergänzen, dass ich eine kleine Portion, das betrifft ja nicht nur die Kleinen, das betrifft die Eltern ja auch, eine kleine Portion gutes, kaltgepresstes Pflanzenöl in Form von einem kleinen Teelöffel Leinöl der vielleicht in dem Salatdressing. Oder ich mache noch einen Hummus. Da kann ich noch mal ein bisschen Walnussöl zum Beispiel mit reinpacken. Oder ich kann Avocadokernöl mit einbauen. Oder ich habe sogar die Avocado, die ja zwar ökologisch jetzt nicht so gut ist, so viel zu verwenden, aber sie ist einfach eine unglaublich gute Nährstoffbombe. Da muss man wirklich ein gutes Maß finden, die auch einzubauen. Dann hätte ich eine gute Fettquelle. Wenn ich Nüsse, zum Beispiel die Samen drüber packe, habe ich eine gute Fettquelle. Wenn ich sonst einfach noch eine Handvoll Nüsse als Snack dabei packe, habe ich eine gute Fettquelle. Und dann würde ich innerhalb der Woche einfach schauen, dass man da variantenreich in der Gemüseart ist. Dann habe ich irgendwie auch immer alle Nährstoffe abgedeckt. Und der letzte Fokus, der eigentlich sehr sekundär ist und der aber sehr primär verwendet wird bei den Kindern, sind die Kohlenhydrate und vor allen Dingen auch einfache Kohlenhydrate. Die Kinder lieben Nudeln, die lieben Reis, die lieben Kartoffeln. Kartoffeln würde ich jetzt nochmal als wertvoller betrachten, aber ich würde schauen, wenn ich die Kohlenhydrate auf dem Teller habe, dass sie dann auch vollwertig sind. Weil wenn ich Auszugsmehle habe, also also ein Weißmehl, Nudelprodukt, Barilla, inzwischen gibt es ja auch überall Vollkorn, dann hat das Kind nichts davon. Also es ist diese Nudel oder es ist diesen weißen Reis. Der Körper muss das mit ganz viel Anstrengung verstoffwechseln. Das Kind mag glücklich sein, aber Insulin wird parallel ausgestoßen. Das heißt, kommt zu sehr hohen Blutzuckerspitzen auch, die durch den Insulinspiegel gedeckelt werden müssen. Und das ist ein hoher Stoffwechselaufwand, den wir von außen überhaupt nicht sehen, dem der Körper gar nichts bringt. Und wenn Kinder das lieben, nachvollziehbar ist, das heißt, es ist immer ein bisschen süßlicher, es ist einfacher zu verdauen und so weiter, dann kann man zu Beginn zumindest schauen, dass man das kombiniert mit wertvollen Dingen. Also das heißt, wenn ich Weißmehl habe, also Nudeln habe, pack eine Handvoll Vollkornnudeln mit rein. Das tut in der Regel nicht weh. Wenn das dann so ist, dass das zum Beispiel aussortiert wird, es hilft immer, Kinder mit in die Planung des Essens einzubeziehen, vielleicht auch mit zum Einkaufen zu nehmen, zu fragen, worauf es Lust hat. Da werden die ganz kreativ und vielfältig dabei. Und auch die Art, wie man das vielleicht zubereitet, wie man das kleinschnitzt und so weiter. Also zu versuchen, die Kinder viel mehr zu integrieren. Und all das, was ich nicht schaffe, bewusst mit dem Kind auch im Gespräch auf den Teller zu bringen, würde ich versuchen durch das Pürieren. Und wie gesagt, die Kinder sind kleine Wesen, die brauchen nicht viel, durch eine ganz kleine Menge irgendwie zu ergänzen. Aber am Ende sind wir als Eltern auch Vorbilder. Und das, was wir essen und auch gerne essen, wird sich auch am Tisch widerspiegeln. Und was immer wieder auf den Tisch kommt, manches muss 7 bis 10 Mal probiert werden, um zu verstehen, dass es doch ganz gut schmeckt. Und darüber würde ich auch gehen, das einfach immer wieder versuchen, immer wieder neu anbieten, immer wieder in einer anderen Varianz anbieten und irgendwann entdeckt man, so mag es mein Kind. Und wenn wir alle Stricke reißen, ein Smoothie dahin zu liefern, wo alle Sachen drin sind, es reicht ein kleines Pinchen oder halt den frisch gepressten Saft oder wenn man keine Saftpresse hat, auch mal den gekauften Saft, der aber mit einer Gemüsequelle ist und nicht zu hohen Obstanteilen hat, dann habe ich das eigentlich schon ganz gut gedeckt. So würde ich sagen, sieht die perfekte Mahlzeit aus.
Sehr schön, okay. Du hast eben schon Insulin angesprochen, weil das ist etwas, wo, glaube ich, alle Eltern ein Thema mit haben oder immer mal wieder mit in Berührung kommen, nämlich der Zuckerkonsum des Kindes. Die Kinder schreien nach Zucker, wollen permanent Zucker essen. Meine jüngste Tochter ist da auch ganz prädestiniert. Ja, fühlt sich total von allem Zuckrigen angezogen und ist da eine ganz süße, während meine mittlere, die würde jedes Mal was Herzhaftes vorziehen, aber so unterschiedlich sind die Kinder. Nur, ich will sagen, ich glaube, dass Zucker an sich ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft, sowohl bei uns Erwachsenen, aber erst recht auch bei den Kindern. Wie siehst du das mit dem Zuckerkonsum und wie können wir unsere Kinder da auch schützen?
Ich denke erstmal, das Wichtigste ist es vorzuleben. Ja, ich erlebe ganz häufig, gerade bei den Frauen, die noch die Kinderwagen vor sich herschieben, dass sie immer versteckt dann etwas essen, weil das Kind soll es ja nicht machen, aber man selber möchte das ja schon. Also ich denke, das Gesundheitsbewusstsein im Zuge der Ernährung fängt halt bei sich an und da muss man ganz klar Vorbild sein oder sollte Vorbild sein. Natürlich ist es so, dass das Leben nun mal auch aus Dingen besteht, die nicht günstig für unseren Körper ist und da macht ja die Dosis das Gift. Was, glaube ich, ein elementarer Fehler ist, ist, dass ganz häufig mit Zucker belohnt wird. Das heißt, wenn du jetzt ordentlich isst, kriegst du gleich auch Und dann kommt erstmal das Richtige, was das Kind ja eigentlich möchte. Ja, oder auch sehr ungünstig ist, vor dem Fernseher zu snacken, weil dann auch gar nicht das Bewusstsein zu dem, wie viel ich aufnehme, da ist. Da wird dann einfach eine ganze Tüte Chips, sage ich jetzt, meint es jetzt kein Zucker, aber eine Tüte Gummibärchen, dann einfach vertilgt und man entwickelt gar nicht das Bewusstsein dazu, wie viel das eigentlich jetzt auch für das Kind ist. Und was ich auch immer wieder feststelle, vor allen Dingen, wenn Kinder dann in die Schule gehen, im Kindergarten wird das ja vielleicht noch durch die Erzieher geregelt, wobei auch die Geburtstage ganz häufig so sind, dass ganz große Tüten mit Süßigkeiten dann an die Kinder verteilt werden. Und da könnte ich als Mutter schon mal ein kleines oder als Elternvater ja auch ein kleines bisschen so intervenieren, dass ich überlege, was könnte denn eine etwas günstigere Süßigkeit, also physiologisch für die Gesundheit sein? Und kann ich das nicht, die Tüte nicht vielleicht eher mit einem Radiergummi oder so weiter füllen? Und den Punkt, den ich eigentlich gerade ansprechen würde, wenn die Kinder dann in die Schule gehen, da fängt die Pausenbrote. Ich erlebe ganz häufig, dass Kinder gar keine Pausenbrote mehr mit in die Schule nehmen, weil, oder auch in den Kindergarten, wo sie ihr Frühstück mitbringen, weil die Eltern sich irgendwann die Mühe nicht mehr machen, weil die Kinder das ja sowieso nicht essen und sich dann irgendwie bei den anderen Kindern was holen. Oder wenn sie dann älter sind, ja ihr Taschengeld haben oder denen 2 Euro geben und dass sie sich ein Brötchen beim Bäcker holen, dann habe ich gar keinen Einfluss darauf. Und natürlich holt sich das Kind dann eher das Käsebrötchen, die Laugenstange und so weiter, was ja dann auch zu den Zuckerarten gehört. Es macht sie aber langfristig nicht satt. Und es ist ein Energieräuber für den Körper. Und wenn ich möchte, dass mein Kind einigermaßen gut versorgt ist, muss ich immer wieder im Dialog mit dem Kind bleiben. Ich habe das ja auch. Ich habe so einen Mittleren, der ist so ganz rebellisch und ist da, ja, tobt sich da sehr aus. Und man muss da wirklich immer wieder gegenhalten. Das ist vielleicht anstrengend, aber ich merke an Kleinigkeiten, dass es ankommt, nämlich wenn er dann sich vor anderen beweisen möchte, ja, und dann Ahnung signalisieren möchte, dass irgendwas nicht gut ist, dann merke ich plötzlich, ach, das ist doch angekommen. Oder er kauft jetzt tatsächlich keine blauen Sachen mehr, ne, als Beispiel. Oder es gibt bestimmte Zuckerarten, wo ich ihm ganz klar sage, oder Getränke, wo unglaublich viel Zucker drin ist. Also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Cola. Das sind Unmengen in diesem kleinen Körper. Und wenn man immer wieder in dem Dialog bleibt, irgendwann ist es so, dass das nicht mehr konsumiert wird. Vielleicht möchte ich es schneller, aber manches kann ich einfach immer nur durch ständige Gespräche und vor Augen führen, dass es einfach nicht gut für das Kind ist. Und ich habe das auch mal versucht, so klar zu machen, dass ich meinen Kindern erklärt habe, ich habe 3 Kinder und jedes einzelne Kind war absolut gewünscht und gewollt. Und ich habe meinen Körper darauf vorbereitet. Ich habe in der Schwangerschaft gut auf mich geachtet, damit mein Kind kraftvoll zur Welt kommen kann. Und ich habe es gestillt und ich habe es sehr lange gestillt. Und das war auch teilweise echt anstrengend, zumal manche ja auch im Stundentakt kamen. Und ich habe mir bewusst Gedanken gemacht, wie ich die Beikost einführe. Ich habe alles frisch zubereitet und so weiter. Und es ist so schade, wenn dann irgendwie alles für nichts gewesen sein soll. Klar gibt es eine Phase der Rebellion, aber ich denke, es ist ganz wichtig, immer wieder durch Erklärung und Vorbild sein, gegenzuhalten.
Und das ist ja nicht gegen das Kind, sondern am Ende
Nee.
ist es ja für das Kind. Ist ja ein im Grunde wieder immer wieder, weil das Kind kann das noch nicht wissen und das Kind kann an der
Richtig.
Stelle auch noch nicht die Verantwortung übernehmen. Und es ist immer wieder ein Aufmerksam machen. Also ich bin für dich verantwortlich und ich möchte für dich sorgen und ich möchte dafür sorgen, dass du gesund und bestmöglich reifen kannst. Und dafür brauchst du eben gewisse Nährstoffe. Dafür braucht dein Körper Stoffe, damit das alles gut, ja, wachsen und gedeihen kann und gerade im Wachstum. Und das, auch wenn du sagst, ja, die Kinder sind kleiner und sie brauchen weniger, das beruhigt ja an der einen oder anderen Stelle, dass wir eben uns gar nicht da so wahnsinnig viel Gedanken machen, dass sie so, dass im Grunde ja von morgens bis abends die Kinder nur Grünes und nur gesund und immer
Nein.
nur Gemüse und Salat und das beste Essen in sich hinein verleiben, sondern dass die Kinder da auch durchaus mit weniger auskommen, aber eben wir ein gezieltes Bewusstsein entwickeln, was brauchen sie und wie kriege ich das integriert.
Ja.
Das heißt, Zucker, was wäre da so, wenn man jetzt von einer Empfehlung sprechen kann? Was ist so, wo du sagst, da geht es jetzt wirklich schon in einen ungesunden Rahmen und bis dahin muss man sich jetzt als Eltern nicht so wahnsinnig viele Sorgen machen?
Naja, Sorgen machen. Die Frage ist ja, wie viel Einfluss habe ich letztendlich? Aber umso kleiner sie sind, umso mehr Einfluss habe ich darauf. Und dann sind es ja auch so kleine Belohnungen, zum Beispiel von der Oma, die gerne Mitbringsel mitbringen möchte. Oder der Nachbar, der den 50. Nikolaus jetzt doch mal weitergibt, ja. Dann muss man dem Kind einfach erklären, dass das eine Menge ist, die nicht mehr gut tut. Und muss auch den Erwachsenen sagen, so, es tut mir leid, ich wirke vielleicht gerade auf dich etwas sehr individuell, aber es tut dir nicht gut und es tut auch meinem Kind nicht gut. Und was du für dich entscheidest, das, ne? Also man muss dann einfach auch mal mit den Großeltern, das ist häufig das Thema, mal nochmal separat ein Gespräch führen, die dann auch irgendwie sagen, also ich habe das so erlebt, ihr seid ja auch groß geworden. Ja.
Das ist so der Klassiker.
Aber ich hatte diverse Probleme. Also ich hatte zum Beispiel eine ganz schlimme unreine Haut, ja, die mir im Teenageralter auch wirklich schlimm war und heute ja noch Narben da sind, die sicherlich auch aufgrund meines Zuckerkonsums war, was meine Großeltern sehr großzügig unterstützt haben. Ja, wir haben was Gutes gewollt, aber das Bewusstsein ist immer noch nicht in allen Köpfen, dass es auch was Gutes beinhaltet. Am Ende ist es so. Was wir dann aufnehmen und was der Körper verstoffwechseln muss an leeren Kalorien und an Müll, auch durch den Darm jagen muss, ich muss mir gut überlegen, dass ich da also als Mutter ja auch eine schützende Funktion habe. Und da muss ich einfach gucken, dass ich gegenhalte. Also um deine Frage irgendwie mal einfacher zu beantworten, ich würde versuchen, so viel Industriezucker wie wenig zu vermeiden. Ja, da wo es geht, wo es nicht zu sehr wehtut und wo ich auch meinem eigenen Kind, also mehr anderen Menschen gegenüber in den Rücken fallen, finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm, wenn man das immer gut argumentieren kann. Aber dem eigenen Kind auch nochmal klar machen, dass man nicht der Buhmann ist, sondern dass man da eine schützende Funktion hat. Und zu schauen, ob man Alternativen dazu schaffen kann. Da würde ich immer empfehlen, auf Obst zurückzugreifen. Und wenn es dann wirklich mal in den Snack reingeht, eher in die Nüsse zu gehen und tendenziell zu schauen, dass das Kind satt ist, damit das Bedürfnis nicht so hoch ist, dann auch immer wieder Süßigkeiten zu snacken, weil man dann ja auch immer wieder Hunger hat, ja. Also lieber schauen, dass große Pausen zwischen den Mahlzeiten sind, wo auch Hunger auf das, was auf den Tisch kommt, dann da sein wird und nicht durch leere Kalorien dann alternativ gefüllt wird. Ich persönlich würde schauen, dass im Haushalt so wenig wie möglich vorhanden ist, damit man gar nicht erst in die Situation gerät.
Das ist dann manchmal auch die Diskussion mit dem Partner noch an der Stelle.
Ja, das
Vielleicht wird
stimmt.
gar nicht alles so, ja, so schlimm bewertet.
Ja, man muss natürlich einen
Oder
Kompromiss in allem
mit der
finden.
Partnerin, ne, je nachdem.
Ja. Ja, man muss einen Kompromiss in allem finden und das ist auch bei uns in der Familie so. Mein Mann legt da deutlich weniger Wert drauf als ich und ich muss für mich immer fühlen, wo kann ich jetzt auch noch mal guten Gewissens sagen, komm, jetzt lass auch mal gut sein, ne? Und wo hake ich aber noch mal nach und sage, das finde ich jetzt nicht gut, das finde ich auch deutlich zu viel. Am Ende ist es immer so, dass das dann auch versteht, ja, aber manchmal artet das halt aus und da muss einer die Kontrolle behalten. Das ist einfach so.
Ja, gut. Du hast eben angesprochen, das muss ja dann alles durch den Darm. Das Thema Darmflora, vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, weil ich weiß, das ist auch ein wichtiges Thema. Und wo können wir Eltern darauf achten, dass die Darmflora ja in einem gesunden, wie nennt man es, Milieu ist? Also ebenso ist, dass die Kinder da keine Probleme, weil ich weiß ja, dass der Darm einfach auch für viele Krankheiten, für viele Probleme ursächlich ist. Und was können wir da tun, um unsere Kinder zu schützen?
Ja, interessant ist, dass ich gerade vor 2 Wochen noch mal eine wichtige Fortbildung hatte, wo ich noch mal von einem Arzt, der an einem Institut in Regensburg, das leitet, also ein Darminstitut, nochmal ganz klar vermittelt bekommen habe, dass es eigentlich nicht geht, bestimmte ernsthafte Erkrankungen zu bekommen, wenn nicht der Darm in Ordnung ist. Ja, also der Ursprung liegt fast immer im Darm. Und wir können unsere Kinder da einfach auch nochmal über die Ernährung nochmal unterstützen, eine gesunde Darmflora zu haben, auch nochmal im Hinblick darauf, dass 70% des Immunsystems sitzen im Darm. All das, was ich aufnehme, wird ja im Darm an Nährstoffen resorbiert. Das heißt, und ins Blut halt rein transportiert und für die Organe zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn meine Darmfläche keine ordentliche Resorptionsmöglichkeit hat, weil da, sag ich mal, ganz viele doofe Bakterien sind, ja, die durch Zucker noch mal weiter gefördert werden zum Beispiel, dann ist da alles nicht so im Einklang. Dann findet die Resorption nicht richtig statt. Dann kann ich noch so sehr gucken, wie der vernünftige Teller aussieht. Am Ende ist es aber so, dass das, was ich aufnehme, die guten Darmbakterien versorgt. Also alle Ballaststoffe, die ich aufnehme, die guten Darmbakterien daraus Substrat entwickeln, womit sie sich selbst gut versorgen können. Und damit eine Ausgeglichenheit und eine Diversität, das heißt eine große Vielfalt vieler wunderbarer, gesunder Darmbakterien, mit denen wir symbiotisch im Einklang sind, die dafür sorgen, dass wir jeden einzelnen Nährstoff gut resorbieren können, dass wir gesund bleiben, weil das Immunsystem dabei intakt bleibt. Und das können wir nur leisten, indem wir schauen, dass wir gute Ballaststoffe in den Körper bekommen. Und da wäre wieder der Teller. Und wenn ich das nicht schaffe, über den idealen Teller die Auswegmöglichkeit zu suchen, über den Smoothie, über den Saft oder über das Pürieren.
Gibt es irgendwas, was du den Eltern noch so als Tipp oder ja, als Impuls mitgeben kannst, damit sie ihre Kinder motivieren, damit sie ja, ihre Kinder auch vielleicht motivieren, was ich vorhin sagte, das Omega-3 zu sich zu nehmen? Weil ich denke da auch wieder an meine Tochter, der ich immer mal wieder unterstützend Dinge anbiete, aber die da irgendwie doch die Dinge sehr verweigert. Also hast du da noch einen Tipp, was man machen kann?
Also erstmal würde ich grundsätzlich, umso älter sie sind, umso besser kannst du mit denen in den Dialog gehen. Und umso kleiner sie sind, umso besser kannst du sie eigentlich hineinführen in die Selbstverständlichkeit dieser Dinge. Ja, nehmen wir jetzt mal Kinder im Kindergartenalter, kann ich eigentlich noch wunderbar beeinflussen, indem ich einfach schaue, ein Vorbild zu sein. Und ich glaube, die beste Vorbildfunktion ist, dass man auch schaut, dass die Familie mindestens, wenn es geht, einmal am Tag auch zum Essen zusammensitzt, dass man voneinander sehen kann, was der ein oder andere konsumiert und wie gut es ihm auch damit geht. Und wenn das nicht geht, jetzt im Falle deiner Tochter, würde ich immer erstmal also über den Dialog gehen und parallel schauen, dass ich es schon in kleinen Mengen versuche unterzujubeln in Form von Pürieren. Und man kann ja auch zum Beispiel bei den Nahrungsergänzungen, gerade bei der Omega-Quelle, die schmecken ja doch relativ häufig fischig. Kann man aber schauen, dass man dann Alternativen findet, dass man eine Kapsel findet. Wenn die aber dann keine Kapseln nehmen möchte, dann kann man, findet man was. Es gibt Firmen, die haben Orangen, also einen Orangengeschmack mit drin, der auf natürlicher Basis ist. Also auch da wieder gucken, nicht in die E-Nummer reinzugehen, ja. Aber man kann geschmacklich da ganz viel, also die Firmen haben da ganz viel gemacht, gerade bei den Kindern, dass man das auch wirklich schafft. Parallel zu dem Bewusstsein, du tust dir was Gutes, ja, und das ist deiner Gesundheit zuträglich. Das kann man irgendwie immer argumentieren.
Super, also es war jetzt eine geballte Informationsflut, würde ich sagen. Ich glaube, da können viele Eltern viel draus rausziehen, für sich mitnehmen. Dann in die Umsetzung zu kommen, ist natürlich manchmal die Herausforderung, Dinge zu verändern auch, weil das ja erstmal ungewohnt ist und auf Ablehnung stoßen kann. Aber ich hoffe, es ist nochmal deutlich geworden, wie wichtig es ist und dass es eben gar nicht so schwer ist, nicht so kompliziert ist, weil es eben doch nicht diese Riesenmengen sind, die die
Ja.
Kinder brauchen, sondern dass wir hier uns ein bisschen entspannen dürfen, aber dafür dann umso, ja, umso gezielter gucken, was brauchen die Kinder und wie kann ich das einführen. Wenn jetzt Eltern sagen, Sandra, das hat mir so gut gefallen, was du sagst, ich möchte gerne mit dir in Kontakt treten, wie können sie das tun und was bietest du Eltern an? Wie unterstützt du Eltern durch deine Arbeit?
Also die Frage ist ja, möchte ich einfach nur eine Veränderung zu Hause, dass die, sag ich mal, die Essenskultur sich anders entwickelt? Da braucht es ja nicht viel. Ja, man muss dann vielleicht ein paar Stellschrauben drehen. Und ich glaube, da habe ich jetzt eigentlich auch schon viele Inputs gegeben, wie zum Beispiel Smoothie, Saft und so weiter. Wenn es aber darum geht, dass man sich wirklich Gedanken macht, ob das Kind nährstoffmäßig wirklich gut versorgt ist, würde ich immer empfehlen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kinderarzt zu schauen, was kann der für mich tun und was könnte ich vielleicht nochmal ergänzend dazu beitragen. Da können wir auch gerne in den Dialog gehen. Was mir aber immer ganz wichtig ist, was ich ganz häufig in der Praxis erfahre und heute Morgen auch noch so ein Gespräch hatte, dass Eltern, die sich Sorgen machen, ganz häufig nicht so ernst genommen werden, wie sie sollten. Weil ich glaube, dass eine Mutter oder ein Vater sehr deutlich spürt, ob da was im Argen ist oder nicht. Und da sollte man auch am Ball bleiben. Und dann ist es auch nicht selten so, dass man entdeckt, dass es den einen oder anderen Nährstoff gibt. Und es gibt ja auch gerade B12 oder Jod sind ja, sag ich mal, Untersuchungsverfahren, die nicht invasiv sind, wo man dann spezifischer gucken kann und dann entsprechend auch dem Kind entsprechend auffüllen kann. Also wer darüber hinaus, außer der Veränderungsstruktur, einfach noch meine Beratung möchte, kann sich gerne über die Homepage, da ist meine Telefonnummer, Ganzkörperharmonie bei mir melden.
Den Link setze ich in die Bio, den könnt ihr dann ja abrufen. Bietest du, weil ich weiß ja, dass viele Hörer gar nicht zwingend aus dem Düsseldorfer Raum kommen, bietest du auch Online-Beratung oder
Ja.
telefonische Beratung an? Ja, das auch.
Ja, genau.
Okay, das heißt, für alle Eltern, die sich angesprochen fühlen oder auch bei sich selber, weil ich bin ja auch Patient, sagt man Patientin bei einer Heilpraktikerin, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich
Ja,
doch
wenn
auch.
man Anliegen hat, schon, ja.
Ich bin ja auch jahrelang schon bei Sandra in Betreuung und kann wirklich nur die beste Empfehlung aussprechen, weil sie so gründlich ist und sehr, sehr detailliert schaut und ich das Gefühl habe, bei ihr einfach so rundum gut aufgehoben zu sein. Also nicht nur fürs Kind, sondern das kann man kann auch einen Familienausflug zu dir machen dann. So
Oder ein
wie diese Woche mit
Familien-TV.
meiner Tochter, genau. Ja, sehr schön. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst, dass du den Eltern ja noch mal so ein bisschen mehr Aufklärung geboten hast und sie da noch mehr ja in die Welt der Ernährung von Kindern und Nährstoffe eingeführt hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du was rausziehen konntest aus dieser Episode, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung oder über ein Feedback. Dann schreib mir gerne. Und ja, ansonsten danke ich jetzt erstmal fürs Zuhören. Schön, dass du da warst. Schön, dass es dich gibt. Und bis bald.
Tschüss, danke.
So, jetzt.